Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Künstliche Intelligenz ist schon lange keine futuristische Verheißung mehr, keine Zukunftsvision von übermorgen. Nein, sie ist allgegenwärtig in unserem Alltag und unserer Arbeitswelt. Und manchmal sind uns die vielfältigen Möglichkeiten, die sie uns bietet, noch gar nicht so richtig bewusst. Dabei können vor allem junge UnternehmerInnen und Startups mit der geschickten Nutzung von KI schon heute völlig neue Möglichkeiten erschließen. Dr. Sophie Pollock ist Rechtsanwältin, Venture-Partnerin bei Auxo und wurde vom Wirtschaftsmagazin Capital zu den Top 40 unter 40 gewählt. Mit Sophie spricht Frau Professor Dr. Alexandra Wuttig heute darüber, wie KI für Startups effektiv eingesetzt werden kann, um die Gründung und die damit verbundenen Prozesse zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Hallo Sophie, hallo Alex, schön, dass ihr heute da seid.
Hi.
Hi.
Ja, bevor wir mit Sophie gleich ins Gespräch gehen, möchte ich gerne Alex einmal vorab bitten, die Thematik für uns einzuordnen. Wie würdest du sagen, wie wir momentan die Nutzung von KI in Deutschland allgemein bewerten? Reizen wir die Möglichkeiten schon ein bisschen aus oder ist da noch ganz viel Luft nach oben? Was meinst du?
Ich glaube, pauschal das zu beantworten ist ein bisschen schwierig. Wir müssen schauen, wer und welche Nutzung wir meinen. Aber allgemein könnte ich schon sagen, da ist definitiv Luft nach oben. Also wenn ich mir anschaue, beispielsweise den Mittelstand, da bin ich ziemlich sicher, dass da noch nicht bis in der letzten Ecke implementiert worden ist. Aber auch große Unternehmen sagen zwar, dass sie auf KI setzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da ist viel Luft nach oben. Also sei es im B2B-Bereich, bei industriellen Anwendungen, genauso bei der Vereinfachung von Prozessschritten, aber von Anfang an auch bei den strategischen Überlegungen KI mit einzubinden. Also in der nutshell würde ich sagen, da ist definitiv Luft nach oben, aber es hängt auch damit zusammen mit unserer Mentalität und mit der Art, wie wir an den ganzen Sachen herangegangen sind, von Anfang an mit einer gewissen, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Das ist noch nicht so das große Ding. Das erinnert mich ein bisschen so an diese Haltung, die wir gegenüber dem Internet manchmal hatten. Ihr wisst ja auch schon, unsere alte Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mal irgendwie so 10 Jahre, nachdem das Internet quasi schon für uns alle gang und gäbe war, doch gesagt, dass das Internet noch Neuland ist. Und ein bisschen so sind wir, glaube ich, auch bei der KI, weil wir diese natürliche Skepsis haben und gucken so, ist das wirklich was für uns oder vergaloppieren wir? Und natürlich kommen dann auch die regulatorischen Sachen, die wir ja auch gerne in Betracht ziehen und wo wir auch ein bisschen Angst haben, oh, wenn wir das jetzt überall implementieren und da kommt und dann müssen wir und so weiter. Insofern hoffe ich sehr, dass wir vielleicht auch eine Aufbruchstimmung in dieser Richtung, in Richtung KI-Nutzung jetzt mit den ganzen Trillionen und Trilliarden, die wir uns jetzt verschulden, dass das irgendwie nicht hinten rum bleibt und Infrastruktur auch KI bedeutet und dass wir da ein bisschen nach vorne kommen und wir diese Skepsis auch ein bisschen verlieren. Mehr Mut dazu.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Also es gibt noch viele Bedenken und eben auch regulativere Aspekte spielen eine große Rolle. Darauf werden wir später nochmal eingehen. Ja, wir möchten heute mit Sophie darüber sprechen, wie massiv KI inzwischen bei Startup-Gründungen schon Einfluss haben und vielleicht auch einer Gründung erleichtern kann. Dabei soll es ausdrücklich nicht um KI-Startups gehen, sondern vor allem um die Nutzung von KI für Startups. Sophie, du bist Venture-Partnerin bei Auxo, einem Frühphasenfonds. Ihr investiert in Startups, die ganz früh eben schon am Anfang stehen ihrer Gründung. Welche Rolle siehst du denn bei diesen Startups, inwieweit dort KI eben schon eine Rolle spielt und siehst du auch eine Entwicklung in deiner Zeit jetzt, dass das auch immer mehr zunimmt? Wie viel Einblick kannst du uns da geben?
Definitiv hat das in der Zeit jetzt schon zugenommen, in der ich dabei bin und mich damit beschäftige. Also es ist allgegenwärtig, es zieht sich durch alle Geschäftsmodelle und durch alle Wertschöpfungsketten. Da ist überall schon irgendwo ein bisschen KI drin, viel mehr, als wir vielleicht jetzt so auf den ersten Blick glauben. Und Alex hat schon ganz viele Punkte auch angesprochen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Aber bei den Startups ist es eben so, dass die im Gegensatz zu den großen Corporates es natürlich auch einfacher haben, die KI-Elemente, Anwendungen zu implementieren in ihre Abläufe. Startups sind natürlich per se schon sehr innovationsfreundlich. Sie sind auch teilweise aus monetären, teilweise aus Effizienzgründen auf KI-Lösungen angewiesen. Und KI ermöglicht heutzutage Startups einfach sehr teilweise kostengünstig und schnell Geschäftsideen umzusetzen und Modelle aufzubauen. Also da gibt es verschiedene Anwendungen, die wirklich sich in alle Bereiche erstrecken. Man kennt es schon aus dem HR-Bereich, da ging es recht früh los, dass man gewisse Dinge automatisiert, aber eben auch da eine künstliche Intelligenz dahinter steckt. Das zweite ist natürlich mein Bereich, mit dem ich mich sehr gut auskenne, die Rechtsabteilung. Also ich bin damals unter anderem aus meinem Job rausgegangen. Ich habe ja Corporate M&A und Venture Capital Deals gemacht, weil das doch sehr repetitiv ist. Also wenn man Vertragsprüfungen macht, dann wiederholt sich das schnell. Die Klauseln, die man schreibt, die sind ähnlich. Also wenn man mal ganz ehrlich da drauf guckt, dann ist es doch so, dass die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in die Schublade greifen, ein Standardvertragswerk rausholen, das individuell ein bisschen anpassen. Aber es ist eben für eine KI ein perfektes Lernwerk, um etwas zu automatisieren und entsprechend auch reagieren zu können. Also das heißt, allein da fängt es schon an, die Gründungsdokumente für die Startups erstellen zu lassen. Dann natürlich Rechtsfragen zu sich beantworten zu lassen. Das ist extrem teuer, wenn man es mit Kanzleien macht und ist mit einer KI innerhalb von einem Bruchteil der Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten möglich. Ein anderer ganz krasser Anwendungsbereich ist natürlich für die Startups der Kundenservice, wenn sie im B2C-Bereich sind. Also wo man vorher irgendwelche Werkstudenten sitzen hatte, Praktikanten und Praktikantinnen. Es ist heute so, dass man einen KI-Assistenten einsetzt oder also der KI-Assistent, ich nehme mal das englische Wort, ist ein bisschen schwer sonst das zu gendern und da dann 24/7 jemanden für einen Kundenservice bereit hat, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin für eben die Kundinnen des Unternehmens. Und ein Beispiel, wer das schon ganz früh implementiert hat und da ganz eng zum Beispiel mit dem großen Player OpenAI zusammenarbeitet, ist Klarna. Dieser KI-gestützte Zahlungsdienstleister und Shopping-Assistent, der hat eben eine KI-Assistenz auf Basis von OpenAI und hat da Zahlen veröffentlicht. Nach einem Monat hat dieser Kundenservice bereits 2,3 Millionen Unterhaltungen geführt. Also über 2/3 der Service-Chats liefen nur noch über KI. Und hat das Arbeitsvolumen erledigt von 700 Vollzeitmitarbeitenden. Und das sind natürlich Zahlen, da sieht man, für Startups ist es egal, ob Kundenservice, Marketing, Rechtsabteilung oder Engineering, ist es eine wahnsinnige Effizienzsteigerung.
Ich würde nur ganz kurz noch ergänzen, die können sogar vorab, also bevor, also schon von Day One, ich spiele mit dem Gedanken zu gründen, kann man wunderbar quasi die KI nutzen, um diesen Ideenfindungsprozess, Validierung, Marktanalyse, just in 3 Sekunden Businessplan, einfach, also schon von Anfang an hat man heute die Möglichkeit, ein Feedback und ein Effizienz reinzubekommen, die vor Jahren undenkbar war. Ja, da musstest du noch rausgehen und was wahrscheinlich in manchen Fällen auch immer noch gut ist, aber mit den Leuten sprechen, Straßenumfragen machen und so weiter. Das kannst du heute, bevor du das alles machst, weil du sagst, ich möchte mit dem Kunden trotzdem reden, bevor ich wirklich gründe, kannst du das aber quasi von zu Hause aus in Minuten irgendwie den ersten MVP dir erstellen lassen und mit 0,nix Kosten. Und ich glaube, was wir auch vielleicht immer in unseren Gedanken, wenn wir immer an KI und Startups denken, sagen wir immer, alle verkaufen Software und es gab ja auch immer diesen Spruch, nicht alle können mit einem Laptop und mit einem Matcha irgendwo im Café in Berlin, aber das kann eigentlich viel mehr, selbst wenn du wirklich einen Laden eröffnen möchtest, wo du sagst, was habe ich denn mit KI dann zu tun? Doch, genauso wie Sophia das erklärt hat, selbst dafür kannst du die KI eben nutzen, damit das, wofür du früher 20.000, 30.000 Euro Anfangskapital, du es eben nicht brauchst, weil du dir die KI nimmst und das spart dir Geld, das spart dir vielleicht Aufträge zu verteilen für ja, Webspace oder was das immer gekostet hat. Also im Prinzip ist es, würde ich sagen, ein krasser Fortschritt, egal für welche Art von Gründung du, ob du wirklich jetzt nur online gründen willst und Software und so weiter, oder ob du traditionell, wie es halt früher war, du öffnest einen Laden. Also egal für welche Art von Gründung, wäre das, glaube ich, fahrlässig, wenn man heute die KI nicht von Anfang an einsetzt.
Absolut. Wenn ich da noch einmal ganz kurz einhaken darf, weil es wirklich so ist, dass wir es online und offline sehen, wenn ich es mal so plakativ sagen darf. Also offline im Bereich beispielsweise der Bestelloptimierung von Lebensmitteln in der Gastronomie, also das, was du sagst, wenn ich ein Café eröffnen möchte, dann kann ich auf einmal effizienter meine Produkte bestellen, natürlich Zahlungsabwicklung machen, und im digitalen Bereich brauche ich plötzlich keinerlei Vorkenntnisse mehr fürs Coden, und die KI erstellt mir eine App, und damit ist meine App gegründet und mein Unternehmen. Also ja.
Ihr sagt super vieles Wichtiges. Wir haben jetzt mehrere Sachen durcheinander gebracht oder parallel behandelt. Ne? Wir haben einmal sozusagen wirklich, bin noch in der Ideenfindung, ich habe noch nicht gegründet, ich habe aber eine Idee und ich würde gerne gründen, weiß noch nicht so richtig, wie ich dran gehe. Da würde ich gerne einmal mit euch in diesen Gründungsprozess nochmal reingehen. Welche Tipps können wir da potenziellen Gründerinnen da draußen geben, wo wir sagen, okay, damit kann wirklich eine KI euch massive Effizienz bringen. Alex hat da schon ein paar Einblicke gebracht, und dann, Sophie, im nächsten Schritt gerne mal darauf eingehen, wie wir es dann eben auch, wenn wir bereits gegründet haben, zu wahnsinniger Effizienzsteigerung führen können und natürlich auch zu Kostenersparnis durch zum Beispiel dein Beispiel Kundenservice optimieren durch KI-Assistenz und Bestelloptimierung und so weiter und so fort. Alex, magst du noch mal ganz kurz ein paar konkrete Tipps an die Person da draußen schicken, die jetzt sagen, okay, ich wollte eigentlich schon immer gründen, weiß nicht so richtig, was ich tun kann. Wie kann ich jetzt mich an den Computer setzen und KI wirklich für mich nutzen, damit ich weiterkomme in meinen Ideen?
Also der einfachste Schritt wäre natürlich mit ChatGPT, also nicht natürlich, sondern mit ChatGPT anzufangen und den richtigen Prompt reinzuschreiben, so dass man sich einen ersten Feedback holt, was für eine Idee man hat. Prompt so konkret wie möglich, sagen, was für ein Outcome man haben will, und dann quasi in einer Diskussion mit ChatGPT reingehen. Dann kann man natürlich auch nach möglichen Wettbewerber ChatGPT eben fragen und sich anschauen, was gibt's denn dazu. Das ist aber wirklich richtig, richtig früh. Das ist das Erste. Dann kannst du bei jedem Schritt im Prinzip, den du weitergehst, kannst du dir, das ist die einfachste Form, Chatty quasi als Freund auf der Schulter dir vorstellen, der dir irgendwie hilft. Bis hin zu, bitte erstell mir den Businessplan, womit ich mich bewerben kann bei XY, damit ich entweder Kredit oder Laden bekomme oder wie auch immer. Also bei jedem Schritt kann Chat helfen. Was es sogar auch helfen kann, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ist, wenn du zum Beispiel mehrere Optionen hast, auch sogar bei der Entscheidung kannst du halt einfach, wenn du sagst, ja, nur ein Beispiel, ich möchte gerne einen Laden mieten, um, ich weiß nicht, Klamotten zu verkaufen oder so, und habe drei Inserate, auch dabei kann zum Beispiel ChatGPT helfen, dass du sagst, okay, mach dir eine Analyse. Naja, für das, was du vorhast, müsste der Laden so und so aussehen, müsste, keine Ahnung, in Glockenbach oder in welchem Viertel, wie auch immer, und das wäre die Miete. Und er hilft dir einfach bei dieser Entscheidung zu finden, okay, also von den drei Angeboten, die ich habe, nehme ich das. Was ich damit sagen aber will, ist natürlich nicht alles, was er sagt, und ich sage jetzt einfach er, ist es ein S oder eine Sie, ich weiß nicht, blind vertrauen auch. Es gibt neben ChatGPT auch Perplexity und noch vielen anderen. Und natürlich ist es nicht der Weisheit als letzter Schritt. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, sich einfach Feedback einzuholen, wenn man alleine zu Hause ist und sagt, ich würde gerne, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll oder was der erste Schritt sein sollte. Damit kann man schon mal anfangen.
Als Impulsgegner sozusagen. Genau. Ja? So ein Tandem. Okay, Sophie, möchtest du ergänzen?
Ich sage immer, dass die großen Sprachmodelle so ein bisschen als guter Praktikant oder gute Praktikantin zu behandeln sind. Und das, ich glaube, hilft so ein bisschen bei der Einordnung. Denn sie sind, genau wie du sagst, Alex, immer nur so gut wie das, was sie als Input erstmal kriegen, wie sie auch von uns gefüttert werden mit Informationen. Und so wie man jemanden onboardet, so viel Mühe muss man sich auch geben, damit der oder die den Job gut machen kann, muss man sich auch geben, wenn man die Prompts eben in die Sprachmodelle gibt. Und also Assistenz oder Praktikantin, ja, darüber hinaus wird einem die Arbeit aber nicht komplett abgenommen.
Okay, aber es ist vielleicht ein hilfreichender kleiner Praktikant, den man sonst nicht
sehr
so
fleißig,
hat.
Sehr fleißig und sehr schnell.
Ja. Genau. Super, und dann lasst uns gerne den Schritt weitergehen. Sophie, du hast ja schon einiges genannt. Jetzt wirklich mit Blick auch auf euer beider juristisches Verständnis. Du hast gesagt, Legal KI, ist es denn valide? Wie viel kann KI dir wirklich auch in diesen Rechtsfragen? Du hast gesagt, es kann natürlich, es ist immer so ein bisschen Copy-Paste und es wiederholt sich und die Verträge ähneln sich und so. Jetzt hätte ich als Nicht-Juristin immer schon auch die Sorge, dass ich dem nicht ganz vertrauen kann. Wie ist da eure Einschätzung?
Also ich hatte es mir jetzt sowieso schon mit dem Satz vorhin verscherzt mit allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.
Als du es noch ausgesprochen hast, habe ich mir gedacht, oh Jesus, oh Jesus.
Ach ja, aber gut, ich habe sie alle lieb und ich sage jetzt mal nichts zu, nichts mehr zu. Aber nein, ich kann das jetzt vielleicht doch so ein bisschen wieder einfangen, denn es ist tatsächlich so, dass ich nicht der Meinung bin, dass wenn es um komplexere Themen geht, eine KI beispielsweise Anwälte und Anwältinnen ersetzen kann. Denn was ich festgestellt habe in meiner Arbeit, wenn es um rechtliche Themen geht, ist, dass man extrem vorsichtig sein muss und auch schon gutes Grundwissen haben muss, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist natürlich immer das Problem bei KI, dass ein Bias ist schon in der Frage und in die Richtung wird dann auch beantwortet. Also wenn man da mal so ein bisschen mit rumspielt, dann merkt man das immer. Und die Präzision fehlt dann häufig, dann geht die Antwort so ein bisschen an der tatsächlichen Beantwortung aus rechtlicher Sicht vorbei, ist nicht ganz abschließend. Und das kann man nur erkennen, diese Fehler in den Antworten, wenn man ein juristisches Grundverständnis zum Beispiel hat. Und deswegen, je komplexer die Fragen werden, desto wichtiger ist das juristische Grundverständnis, das Engineering-Grundverständnis, worum auch immer es geht. Und dann kann es aber wirklich für jemanden, also für Juristen und Juristinnen ein unglaublicher Effizienzgewinn sein. Und das sehe ich eher so, dass Rechtsabteilungen, die vorher aus 7, 8 Personen bestanden haben, jetzt ausreichend bestückt sind mit einem oder einer Volljuristin.
Ja, also jetzt für, genauso wie du sagst, und wie jetzt für den Endanwender, wenn du jetzt sagst, lass ich meine AGBs automatisch erstellen oder mache ich einen Press, also so triviale Dinge. Also was heißt trivial? Es ist nichts ist trivial, da auch da, wenn du da einen Fehler machst.
Jetzt hast du es dir auch versaut.
Jetzt habe ich es dir auch versaut. Trivial ist es nicht, weil wenn man da beispielsweise die Telefonnummer vergisst, gibt es auch findige Anwälte, die dann also so ist es nicht. Aber ich will damit sagen, gewisse Dinge kann man durchaus mit der KI vorfertigen lassen. Was ich früher immer Gründerinnen und Gründern gesagt habe, sagt, gerne lasst es euch vorfertigen, aber geht auch die extra Meile und lasst es durch einen Rechtsanwalt quasi gegenchecken. Also insofern hat man vielleicht auch Geld gespart. Er hat es nicht von Anfang an alleine erstellt. Manche Anwälte mögen das auch nicht, weil sie sagen, du gibst mir was, was ich nicht erstellt habe, habe ich gar keine Lust drüber zu schauen. Es gibt aber auch die sagen, danke für den Entwurf, ich gucke drüber und sag dir noch, wo du es ergänzen musst. Also man muss den Mittelweg und wie Sophie schon sagt, ich würde quasi die KI immer als, ja, wie soll ich dir sagen, als Aufklärung. Für mich als Gründer klärt mich ein bisschen die KI auf, an was muss ich alles denken, damit ich aware of the fact bin, wo ungefähr bewege ich mich. Aber dann im Endeffekt, wenn es um den Gesellschaftsvertrag geht und ich habe 5 andere Gründer, die alle was anderes einbringen und der eine will einen Laptop und die andere will keine Ahnung was einbringen, da gehe ich lieber zum Rechtsanwalt und lasse einen gescheiten Gesellschaftsvertrag machen, der dann auch hält, wenn wir uns alle streiten und nicht mehr lieb haben.
Wo wir aber wieder zu dem Punkt kommen, dass auch da die KI wieder der Praktikant ein Stück weit ist. Also wir können Impulse mitnehmen, wir können auch da effizient arbeiten und vielleicht auch uns gute Ergebnisse ausspucken lassen. Wir sollten sie trotzdem kritisch hinterfragen und einordnen lassen, im besten Fall halt eben von einem Juristen, einer Juristin oder anderen Experten, je nachdem, welchen Bereich man wahrscheinlich abgreift. Oder man darf es erstmal nicht als valide sehen.
Sehr gut, Lena hat uns wieder gerettet und wir kriegen vielleicht wieder einen Job, wenn es später war.
Gern geschehen.
Danke, Lena. Geschehen.
Okay, aber gibt es irgendwie aus eurer Sicht wirklich Bereiche, wo ihr sagt, okay, jetzt ich habe gegründet und da sollte ich wirklich KI nutzen. Es wäre quasi schon fast blöd von mir, wenn ich euren Tipp nicht befolge.
Also ich würde wirklich ganz klar sagen, Kundenservice und Marketing, das sind einfach Bereiche, das ist einfach nur dumm, wenn man das nicht macht, wenn man die Chancen nicht nutzt. Im Kundenservice, was ich meinte, rund um die Uhr, alle möglichen Sprachen, das ist unglaubliche, auch sind unglaubliche Einsparungen und gleichzeitig fürs Produkt ein Wahnsinnsboost. Und Marketing, die ganzen Personalisierungsmöglichkeiten, die Analysen, auch die Marktanalysen, von denen Alex auch gesprochen hat, die vorher teuer durch Agenturen angeboten worden sind, die kann man jetzt eben über KI laufen lassen, über KI-Anwendungen.
Okay. Ja, sehe ich genauso. Und ich verstehe auch, wenn viele sagen, boah, ich weiß gar nicht, also, dass das alles vielleicht auch zu viel ist. Es gibt ja mittlerweile schon diese ganzen Tools. Also man muss ja quasi nicht, noch nicht mal sich den Prompt überlegen, womit man das, was man eingeben muss. Es gibt ja diese Tools, die sich das zu nutzen machen, aber es erfordert auch ein bisschen Arbeit, um...
Ja, und die Tools sind eben auch integriert in deinen Workflow, in die Tools, die du schon nutzt. Also insofern ist es etwas, was man häufig oder auch im Bereich HR, merkt man das gar nicht in der täglichen Arbeit in dem Sinne. Da muss man sich gar nichts überlegen, sondern es ist eben voll integriert in die eigenen Systeme.
Ja gut, klingt doch, finde ich, sehr praxisnah. Also da können wir vielleicht ja doch wirklich ein paar motivieren, dann die KI entsprechend zu implementieren und für sich zu nutzen. Jetzt ist es so, Alex, du hast es eingangs schon gesagt, wir haben in Deutschland so ein bisschen das Mindset immer sehr verhalten, mit innovativen Themen zu sein. Erstmal beobachten, vorsichtig, ne? Erstmal in Frage stellen. KI ist jetzt mit Sicherheit natürlich schon in aller Munde angekommen. Die Bedenken gibt es trotzdem. Wir haben zum einen die Bedenken, wir haben aber natürlich auch die ganze Regulatorik, den Datenschutz und was alles da so dranhängt. Wie bewertet ihr denn die Regeln für KI in Deutschland, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern? Lass uns gerne auch mal Richtung USA schauen. Wie seht ihr das?
Ja, also während die USA die Regulierung weitestgehend abgeschafft haben, mit dem ersten Tag von der neuen Trump-Administration und einem Dekret, das direkt dann unterzeichnet wurde durch Donald Trump, kommt auf uns das regulatorische und bürokratische Monster des AI-Acts gerade erst zu. Also die ersten Regelungen für den EU-AI-Act sind jetzt im Februar in Kraft getreten und sukzessive kommt das jetzt mehr und mehr auf uns zu. Und der AI-Act soll eben die Nutzung und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der EU regulieren, um Grundrechte, Menschenrechte zu schützen. Das ist sicherlich sehr sinnvoll. Also ich bin gar nicht per se gegen eine Regulierung. In dem AI-Act werden diese KI-Anwendungen ja in vier Kategorien eingeteilt und die Einordnung richtet sich eben nach einem potenziellen Risiko, was mit dem Einsatzbereich der künstlichen Intelligenz einhergeht. Also das ist grundsätzlich natürlich etwas Sinnvolles. Die EU stellt sich damit so ein bisschen als Vorreiter für die KI-Regulierung da. Das Problem ist aber, dass die EU dadurch auch das Narrativ, aber auch in der Praxis ist es nicht nur Narrativ, sondern es ist auch, hat auch tatsächliche Auswirkungen, hat, dass wir eben der große Bedenkenträger sind, was Sicherheit von künstlicher Intelligenz angeht und immer noch, was Alex eingangs sagte, sehr zaghaft sind und lange nicht so richtig dran geglaubt haben. Das ändert sich gerade so ein bisschen, kann ich gerne auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber es ist eben so, dass durch diesen AI-Act, der gerade über uns schwebt und wir noch nicht genau wissen, wie der anzuwenden ist, weil es da einfach noch an Richtlinien und Hilfestellungen fehlt. Die Unternehmen wissen selber nicht genau, in welche Kategorie sie fallen, was bedeutet, dass sie auch nicht genau wissen, welche Konsequenzen das für sie hat. Diese große Unsicherheit führt natürlich zu einer Zurückhaltung, was Investitionen angeht, was das Shippen von neuen Features angeht. Und da haben wir schon, sage ich mal, wettbewerbstechnischen großen Nachteil gegenüber den USA. Ein großes Beispiel ist Apple Intelligence. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da geht es um die AI-Features im iPhone, die jetzt in Europa tatsächlich über ein halbes Jahr später erst gekommen sind als in den USA, weil Apple da lange regulatorische Bedenken hatte. Und Apple, ein Riesenkonzern mit riesigen Rechtsabteilungen über die ganze Welt verteilt, eben Probleme damit hatte, das an die EU-Regulatorik anzupassen.
Absolut. Und ich glaube, aus Unternehmenssicht kann man einfach sagen, man könnte auch sagen, je größer man ist, desto leichter kann man sich daran halten und kann man die Regulatorien implementieren, weil man sich mit Bürokratie und Dokumentation und etc. auskennt. aber selbst wenn man sehr groß ist, nicht weiß, wie viele Dokumentationen, wie viel Regulatorik, was genau muss ich denn machen, das wirft auf Unternehmen eine gewisse Unsicherheit, die dazu führt, dass ich sage, ich warte mal ab. Ich weiß gar nicht, was es mir bringt oder ob es mir wenn KI nicht dein Main-Produkt ist oder so, ja, oder nicht so getrieben ist. Also wir zum Beispiel als Hochschule sind wir ganz anders, weil KI einfach dazugehört. Ja, für uns gehören Investitionen in diesem Bereich nicht zum ja, nice to have. Aber es gibt ja durchaus Unternehmen, die ein anderes Geschäftsmodell haben und die würden gerne vielleicht KI einsetzen, wissen aber nicht, was auf sie zukommt. Und das ist ein bisschen wie damals bei der DSGVO. Da, es wird so viel Geld wahrscheinlich irgendwie damit gemacht werden. Jetzt versauen sie uns wieder. Sorry to say it, ja. Aber mit diesen Beratungen und mit, ja, und wir beraten euch, um beraten später zu werden, was ihr, wofür ihr alles beraten werden sollt, welche Dokumentation wir euch dann beraten zur Seite stellen, damit ihr KI anwendet. Lieber Gott, das ist ein bisschen, das ist vielleicht zu viel, aber ich bin definitiv bei dir. Ich finde eine gewisse Regulierung, die natürlich unsere Menschenrechte und Grundrechte schützt, super, weil es vielleicht nicht immer nur gute Menschen irgendwo an entscheidender Stelle mit Blick auf die USA irgendwie sitzen werden. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir uns da absichern. Aber die Frage ist, in welcher Form? Und die Frage ist, ob wir uns wirklich als einen Gefallen tun, dass wir als Wirtschaftsstandort dann, weil natürlich die schon immer Bedenken hatten und schon immer vorsichtig waren, sagen, siehste, habe ich dir gesagt. Was will ich mit der blöden KI?
Ja, und ich glaube, also das Thema ist halt, dass wir auf der einen Seite Hochrisikoanwendungen natürlich verbieten. Also da brauchen wir nur nach China gucken. Social Scoring, KI, die wirklich Verhaltensweisen von Menschen danach bewertet, wie regimetreu sie sich verhalten und die Regierung dementsprechend Benefits oder eben Sanktionen ausspricht. Das ist Wahnsinn. Das ist keine Zukunftsmelodie, sondern das passiert. Da geht es einfach um allgemein unethische Anwendungsfälle von KI. Dass die verboten werden, ist das eine. Aber leider bricht die EU es jetzt wieder runter auf 4 Klassen mit dann einem hohen Risiko, einem begrenzten Risiko und die kommen alle mit gewissen Auflagen und eben Transparenzpflichten und Co. einher, sodass auch Geschäftsmodelle, die innovativ sind und sich vielleicht erstmal auch nicht einordnen lassen unbedingt, was sehr häufig der Fall ist, selbst die EU hat Probleme damit. Also wir haben ja diese Richtlinien und Hilfestellungen noch nicht für die Einordnung der Geschäftsmodelle in die einzelnen Klassen, weil die EU da selber mit hadert, da wieder ein bisschen überreguliert und einfach einen Narrativ schafft, von dem ich eben gesprochen habe, dass hier die EU erstmal oder ja wir als EU Bedenkenträger sind und wer wirklich frei walten und schalten will und Innovationen schaffen will, der kann in die USA gehen. Und da ist nicht nur neben dem Geld irgendwie auch der entsprechende Mindset da, sondern da sind wir auch regulierungsfrei und können die Dinge ausprobieren. Und da reden wir wirklich ja abseits oder reden wir nicht von diesen unethischen Anwendungsfällen. Das sind ja wirklich die Extreme.
Hängen wir uns damit ab?
Definitiv. Definitiv. Also wir sind sowieso schon hinten dran. Also wir rennen sowieso schon hinterher, weil es lange viel zu zaghaft war. Oh ja, mal gucken, was kommt. Und das sieht man an unserer Infrastruktur. Die ist eine Katastrophe im Vergleich zu den USA. Also KI erfordert ja auch eine gewisse Infrastruktur. Wir brauchen Rechenzentren, wir brauchen Chips, wir brauchen Strom. Und Europa hinkt da wirklich, muss man sagen, massiv hinterher beim Aufbau und beim Prinzip der Rechenzentren. Wenn wir, also die KI-Modelle, die müssen ja eine extreme Menge an Daten verarbeiten und trainiert werden. So werden sie trainiert mit dieser Datenverarbeitung und dafür braucht man eben diese extrem leistungsstarken Rechenzentren mit diesen GPUs, den Grafikkarten, den Chips speziell für die KI-Modelle, um die zu trainieren. Und da haben wir gerade einfach die Infrastruktur nicht für. Unsere Rechenzentren sind wahnsinnig klein. Wir machen uns da abhängig von den USA. Ein Beispiel ist Mistral, der große Player, KI-Player aus Frankreich, was wirklich ein tolles Beispiel ist. Aber die, also führen KI-Erfolg aus Europa, der auch mit den großen amerikanischen Unternehmen mithalten kann. Aber Mistral hat zum Beispiel lange Zeit sein Sprachmodell auf dem Leonardo, das ist ein Rechenzentrum in Italien, trainiert. Dann hat es aber nicht mehr ausgereicht von der Größe. Und dann haben die eine Kooperation mit Microsoft Microsoft geschlossen und im Endeffekt werden die jetzt in der Cloud trainiert über amerikanische Server. Und wir wollen, also bei Trump wissen wir ja alle, auf den ist kein Verlass und auch auf die Zusammenarbeit. Wir müssen uns aus Europa einfach in dem Bereich KI auch aus geopolitischer Sicht oder geostrategischer Sicht müssen wir uns autark aufstellen. Denn wenn wir uns da von Trump abhängig machen, dann wissen wir nicht, wenn er morgen auf der falschen Seite vom Bett aufwacht, ob der uns nicht den Zugang zu den Servern abstellt und wir plötzlich unsere Modelle nicht mehr trainieren können. Und wer jetzt sagt, dass das nicht so wichtig ist, diese Modelle, die unterstützen bei innerer, bei äußerer Sicherheit, Gesundheit, die sind schon komplett in unserer Gesellschaft angekommen. Und das ist, glaube ich, einfach vielen nicht so bewusst, welche Relevanz das tatsächlich hat für uns auch gesamtgesellschaftlich.
Und deswegen hoffe ich absolut so sehr, dass bei den ganzen Zukunftsplänen, die jetzt geschmieden werden, das eine Rolle spielt und nicht einfach außen vor gelassen wird. Sorry, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, weil es einfach nicht Mütterrente ist oder sonst was, was man im quasi irgendjemandem versprochen hat und jetzt einhalten will. Das ist so elementar für uns, damit unsere Kinder noch eine Zukunft haben, wirklich, tatsächlich. Und ich verstehe, warum die Politik das nicht als Mainstream-Ding macht, weil damit ist wahrscheinlich nicht eine Wahl zu gewinnen. Es ist einfach nicht so, ja. Aber ich finde es einfach absolut falsch. Es wird überhaupt nicht thematisiert und ich sehe auch nicht, dass es irgendwie in diese Richtung gehen soll, bei all dem, was jetzt für Milliarden aufgenommen werden sollten. Und ich habe einfach Angst, dass wir extrem abgehängt sind. Also wenn wir jetzt nicht wir sind ja schon hinten dran. Und wenn wir jetzt nicht alles tun, damit wir hier irgendwie noch nach vorne kommen, weiß ich nicht, wofür Deutschland als Wirtschaftsstandort in 5 Jahren noch stehen soll.
Also Deutschland sehe ich da auch extrem kritisch, weil das wirklich gar keine Rolle spielt. Ich habe es im Wahlkampf auch nicht einmal gehört. Wer jetzt gerade so ein bisschen aufgewacht ist, das sind wir auf europäischer Ebene, die Franzosen ganz vorne weg.
Genau, die haben sind was mal wieder, getan.
Genau.
Während wir noch hier Wahlkampf gemacht haben, fand da eine AI-Konferenz statt. Macron hat irgendwie ein Machtvakuum bei uns dann ausgenutzt.
Ja, und wir haben auch auf europäischer Ebene, also die Konferenz, den AI-Action Summit, das du angesprochen hast, das im Februar stattfand, da wurden ja massive Investitionen angekündigt in die AI-Infrastruktur. Das war sicherlich eine Antwort auf Donald Trumps große Stargate-Ankündigung mit 500 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturaufbau KI in den USA. Aber das ist eben so, wenn man mal auf die harten Zahlen guckt, stehen wir als Europa gar nicht so schlecht da. Also Donald Trump hat mit Stargate gesagt, typisch amerikanisch, groß aufgeblasen, riesen Brimborium drum gemacht, 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastrukturaufbau, hat sich die großen Player oder Leader der großen Player neben sich aufgereiht. Und im Endeffekt ist es aber so, dass auch dieses Geld aus der Privatwirtschaft kommt und davon bis jetzt nur 100 Milliarden gesichert sind und diese 500 Milliarden eine Zielgröße sind über die nächsten Jahre, mit der eben die Infrastruktur, also diese Rechenzentren, von denen ich gesprochen habe, aufgebaut werden und auch die USA sich auch unabhängig machen wollen, was die Chipherstellung angeht. In Europa sieht es so aus, dass bei diesem AI Action Summit verkündet wurde, dass einmal Frankreich allein 109 Milliarden aus der Privatwirtschaft für die KI-Infrastruktur jetzt locker gemacht hat, nenne ich es mal so. Und Ursula von der Leyen hat gleichzeitig verkündet, haben auch nicht so viele mitgekriegt, dass Europa 200 Milliarden für den Aufbau der KI-Infrastruktur jetzt bereitstellt. Davon kommen 150 aus der Privatwirtschaft und 50 aus dem EU-Haushalt. Und Alex, weil du gesagt hast, dass man da auch konkret werden muss. Davon sind zum Beispiel 20 Milliarden schon sehr konkret zugeteilt für den Aufbau von 4 KI-Gigafabriken in Europa mit eben wirklich sehr vielen Hochleistungschips und so weiter.
Vielleicht sollten die dann auch KI für Marketing nutzen, weil vielleicht sind wir gar nicht so schlecht, sondern es wird gar nicht so viel Marketing getrieben.
Absolut.
Also dann ein Appell dann quasi an den entsprechenden Stellen dann auch KI für Marketing-Sachen einzusetzen, damit das auch, weil der Grund ist nur, würde das quasi jeder über die Nachrichten also irgendwie so mitkriegen, dann wird auch das Vertrauen in die KI mit einfließen, ja, weil wenn wir nur hören über die normalen Nachrichten, ja, die EU hat das und das, weil das Vertrauen fehlt und es müssen Gesetze erlassen werden, dann kriegt jeder von uns so, weiß ich nicht, ob ich KI wirklich nutzen soll. Aber wenn du diese Nachrichten dann wiederum mit einem positiven Unterton hören würdest, dann kriegst du, ja, KI ist was Gutes, könnte ich nutzen. versteht ihr, was ich meine? Also das bringt schon sehr viel, wenn man, also wie man in den Wald schreit. Und bis jetzt wurde es halt, glaube ich, bei uns eher mit einem negativen Unterton. Und deswegen wären solche positiven Nachrichten aus meiner Sicht viel größer aufzubauen als, aber ich bin ja keine Journalistin, ich will sie nicht mit der Berufsgruppe auch noch versauen. ja.
Also die Schere ist groß, aber Paris macht ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja, Paris macht Hoffnung, weil man das Gefühl hat, Europa wacht auf, besser spät als nie. Ich habe noch ein bisschen Angst vor der Umsetzung, weil es doch so ist, dass wir natürlich nicht so wie in den USA da mal eben so eine Gigafabrik hochziehen, sondern wenn wir uns mal BER angucken, dann was wir da, wie lange wir brauchen, um Großprojekte umzusetzen, das ist leider so. Wir haben in Deutschland oder in der EU diese bürokratischen Monster, was Großprojekte angeht. Teilweise ist diese sind die Investitionen allerdings von der EU an verschlankte Regulierungen geknüpft, was auch ganz interessant ist, ist auch ein Novum. Und das zeigt wirklich, dass die EU einfach merkt, sie müssen Gas geben und ja, wollen diese PS, sag ich mal, auf die Straße bringen, dieses Geld, was sie da von großen Unternehmen gesammelt haben und was aus dem EU-Haushalt kommt.
Sind da Laufzeiten kommuniziert worden?
Nein.
Das macht ja dann wieder weniger Hoffnung.
Genau, genau. Also immer sehr vage, aber natürlich nichts Konkretes. Und es ist ja nicht so, dass wie in den USA, dass das Elon Musk, der jetzt so ein Riesenrechenzentrum innerhalb von 6 Monaten hochgezogen hat. Das sehe ich hier nicht.
Also wir sind uns einig, so wie es in USA läuft, kann es nicht laufen. Andererseits würde man sich manchmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier wünschen und auch ein bisschen mehr, lass es uns einfach mal machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich gar keine Menschenrechte und so weiter gefährdet sehen. Was wäre denn euer Wunsch, wie die richtige Kombination zwischen dem wahnsinnigen Setting in Amerika und der Überregulierung in Deutschland oder in der EU, welches Mittelmaß wäre in euren Augen immer noch innovationsfördernd und nicht bremsend und gleichzeitig immer noch so, dass man sagt, okay, man kann da mit den Regulatoren immer noch so gut durchkommen?
Also ich bin der Meinung, dass wir an diesem Verbot für eben diese wirklich KI-Modelle mit einem unzulässigen Risiko, also über die wir gesprochen haben, Social Scoring, Live-Gesichtserkennung und Co., das sind auch Dinge, die schützen unsere Demokratie, dass wir die hier nicht zulassen, das ist wichtig und da will ich gar nicht dran rütteln. Was andere Sachen angeht, würde ich mir manchmal wünschen, dass wir mehr den Ansatz der USA haben, wir lassen erstmal machen und räumen danach auf. Und wir lassen die Innovation erstmal geschehen. Und wir stellen die Mittel dafür bereit und bieten hier ein Klima und eine Stimmung, auch gerade für Gründer und Gründerinnen, die aus den Universitäten kommen. Wir haben die cleveren Leute hier. Wir haben auch gute Universitäten, aus denen auch wirklich gute Entwickler für KI-Modelle kommen. Dass wir denen einfach von Anfang an ein Spirit mitgeben, hier könnt ihr es schaffen. Wir bestellen euch Infrastruktur und Geld bereit und wir legen euch keine Steine in den Weg. Und so ein bisschen der Mindshift, der jetzt in den USA da, in Europa da ist, dass wir das auch als Narrativshift irgendwie hinkriegen. Alex, du hast die Kommunikation angesprochen, das sehe ich zu 100% genauso. Dass wir einfach auf der Ebene klar machen, wir sind für euch da und nicht gegen euch und wir nehmen KI als das, was es ist und zwar die nächste große Revolution und die große Herausforderung auch für uns als Gesellschaft und als Wirtschaft vor allen Dingen. Denn sonst werden wir alle abgehängt. Also unsere alten Unternehmen, die können sich auch alle mal gehackt legen, wenn die jetzt nicht auch anfangen zu integrieren und implementieren. Denn sonst werden die, was Effizienz und Kosten angeht, von denen, die es als erstes tun, abgehängt.
Ja, das kann ich nur unterstreichen und ich verstehe das, dass wir als Gesellschaft ein bisschen anders ticken als die amerikanische Gesellschaft und dass wir ein bisschen, dass wir Vertrauen haben wollen und dass wir sagen, wenn etwas gesetzlich geregelt ist, dann müssen wir vertrauen, weil das wird schon alles richtig gehen. Wir haben ja dieses Gefühl. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass etwas in der Kommunikation passieren muss, damit dieses Vertrauen auch kommt. Nicht nur durch Gesetze, sondern the way wir kommunizieren, the way bis jetzt war es wirklich immer mit Angst. Ich habe ja immer diese Schlagzeilen gesehen, KI wird die Jobs wegnehmen und so weiter. So, wenn man das so positioniert, ist ja natürlich ganz, ganz klar, dass wir irgendwie nicht vorangehen und sagen, ja, KI gehört zum Leben dazu. Ich glaube, man kann das einfach alles positiver darstellen und sagen, durch KI hast du x Stunden in deinem Job gewonnen, die du anders verbringen kannst oder sowas. Also dieses Framing. Deswegen, ich glaube, Kommunikation würde uns viel, viel besser tun. Und klar, ich verstehe, dass man Gesetze braucht und ich sehe das so wie du. Ich würde es zum Schutzen der Menschenrechte definitiv einwenden, wenn wir können nicht darauf vertrauen, dass alle den gesunden Menschenverstand anwenden, wenn es ums Geld geht. Aber alles andere würde ich mir tatsächlich diesen Spirit hier auch wünschen.
Super spannend, ja. Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Sophie, wie stellst du dir die ideale Nutzung von KI in Deutschland zukünftig vor?
In Deutschland jetzt allgemein, ganz allgemein. Also ich wünsche mir mehr KI in der Verwaltung. Da haben wir große Probleme, sage ich mal so, die wir durch KI wirklich auch lösen lassen. Da brauchen wir dann aber auch einen wiederum Bürokratieabbau. Ich wünsche mir eine Offenheit, was diese Systeme oder die Anwendungen angeht, wirklich von Politik über Verwaltung bis hin in die Privatwirtschaft. Und ich wünsche mir eine Aufklärung, dass, was Alex gesagt hat, dass natürlich gewisse Jobs werden wegfallen. Das ist klar, aber das ist auch in Ordnung. Denn diese Jobs, wenn die von einer KI übernommen werden können, dann können wir die Personen hoffentlich woanders besser einsetzen. Und da wünsche ich mir eine Offenheit auch, was die Aufklärung angeht und dass die Angst genommen wird. Aber insgesamt muss ich sagen, ein Staat, der KI auch für sich nicht nutzt. Wir machen es ja schon im Sicherheitsbereich natürlich und in anderen im Gesundheitssektor. Aber flächendeckend, was die Verwaltung angeht, würde ich mir das wünschen, weil wir wirklich dann zu einem effizienten und wir können zu einem Hochleistungsstaat werden, der ein großartiger Dienstleister für seine Bürgerinnen und Bürger ist.
Ach, wie schön das doch wäre. Das wäre doch traumhaft. Mhm. Quasi KI als Enabler, quasi, der die Routineaufgaben im Verwaltungsbereich und nicht nur mitnimmt. Ich finde das super, genau. Und ich würde mir zusätzlich noch wünschen, dass irgendwie KI viel mehr in Bildung und Weiterbildung auch eingebunden wird und es auch in der Schule stattfindet. Ganz zu schweigen von der Hochschule, aber also auch in der Schule und nicht erst keine Ahnung, davon abhängig gemacht wird, wie es zu Hause mit diesen Anwendungen stattfinden, weil wir können es uns nicht verscherzen und quasi die Kinder außen vor lassen. Das würde ich mir einfach zusätzlich noch zu dem, was du gesagt hast, wünschen.
Ich danke euch. Es war ein total schönes, spannendes Gespräch. Ich danke euch beiden für diese inspirierenden Inhalte, die ihr mitgebracht habt. Wenn du auch keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig und auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.